Hallo und herzlich willkommen bei Menschen auf Zeit mit Chris
und Angelique im Gespräch. Und heute gibt's mal eine etwas andere Kulisse. Wir sitzen ja heute bei Diana mitten in Spanien auf der Terrasse. Und Diana hat hier sich eine eigene Sprachschule aufgebaut. Aber wie kommt man eigentlich von Deutschland nach Spanien? Wie entsteht eine Sprachschule und wie haben wir uns hier eigentlich kennengelernt? Herzlich willkommen, Diana.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Wir haben wirklich eine wundervolle
Location.
Oh Gott, Wortfindungsstörung. Mega schön bei dir. Schön, dass wir hier sein dürfen und schön, dass du Gast bei uns bist.
Schön, dass ihr hier seid.
Ja, Diana, wir steigen direkt mal ein, weil ich finde auch deine Geschichte super spannend. Du bist halbe Spanierin und halbe Deutsche, kann man sagen, oder?
Ja, gefühlt schon. Ne?
Ja.
Mal von meinem Pass, wenn man von meinem Pass ausgeht, bin ich Deutsche. Okay. Aber ich bin halb Spanierin, halb Deutsche. Das war schon immer so in meinem Leben, ja.
Okay. Wie kam das dazu, dass du jetzt in Spanien bist? Also du bist ja in Deutschland geboren, ne? Und wie kam das dazu, dass wir uns jetzt hier treffen, beziehungsweise du hier dein Ort des Glücks gefunden hast?
Das ist natürlich eine kleine Vorgeschichte. Also meine Mutter ist Spanierin.
Mhm.
Mein Vater Deutsch.
Ja.
Und meine Mutter ist damals in den 60er Jahren nach Deutschland ausgewandert, weil sie, ja, wie man so bei uns in der Familie sagt, eine Rebellin war.
Mhm.
Ne? Sie hat es war nicht so dieser Fall, dass sie unbedingt auswandern musste, um zu arbeiten oder so. Es war halt, mein Großvater hatte eine Werft.
Mhm.
Hier in der Provinz von Almería am Hafen.
Mhm.
Und meine Tanten und meine Mutter, die wurden halt dazu erzogen und auch, das haben sie gelernt, ne,
mhm,
zu nähen, zu kochen und dann später einen hoffentlich, ne,
reichen
Mann zu heiraten. Genau.
Also so ganz klassisch quasi.
Genau, ja, total.
Okay.
Und meine Mutter war da immer irgendwie dagegen. Und,
aber ist gut, also feministisch, ja,
ja,
sozusagen,
also
auf das
jeden
ist
Fall.
Nicht mein Weg. Gut.
Auf jeden Fall.
Ja.
Und dann hat meine Mutter meinen Großvater um Erlaubnis gebeten, hat ihm gesagt, ich möchte nach Deutschland ein Jahr arbeiten.
Mhm.
Und mein Großvater war erstmal dagegen. Und hat gesagt, nein, du gehst da nicht hin. Und nach hinher und hat er gesagt, okay, du kannst ein Jahr lang nach Deutschland fahren.
Mhm.
Ja, für meine Mutter natürlich, den Strand hier gewohnt,
mhm,
Sommer am Strand, hier im Cabo de Gata, ein Bungalow direkt am Strand.
Mhm.
Und dann kommt meine Mutter dann mit dem Zug in Köln an und da wurden sie alle wie Pferde. Wurden die Zähne untersucht.
Echt?
Da wurden, ja, alle Gastarbeiter, die da ankamen aus Portugal, Italien, Spanien, die mussten ihre Zähne zeigen, wie Pferde. Ja, ja.
Wie alt war
also
deine
Mutter? Meine Mutter war 18.
18.
Ja.
Oh, krass.
Die meinte also, die haben uns die Zähne, meine Mutter immer, ne? Die haben Fieber gemessen und als wären wir Pferde, haben sie uns dann die Zähne untersucht, ne? Und das war dann für meine Mutter natürlich hier die schöne heile Welt,
mhm,
Strand und gut,
mhm,
Leben und dann in die Fabrik. Ne? Schichtdienst.
Was hat sie da gemacht in der Fabrik?
Das war eine Textilfabrik.
Mhm.
Da hat sie an den Maschinen gearbeitet und Textil aufgerollt, ne? Stoff aufgerollt. Und das war für meine Mutter natürlich totaler Schock.
Ja.
Ne? Die kam da an im November. Sie meinte, der Himmel war dunkel, es gab keine Sonne. Ich kann mich noch daran erinnern, meine Mutter, in Deutschland gab es keine Sonne. Sie hat monatelang die Sonne nicht gesehen. Das war für meine Mutter natürlich ein Schock. Und dann ist sie dann natürlich in dieses Wohnheim, wo dann die ganzen Frauen waren oder ne, die Familien, haben dann die Zimmer geteilt, Küche geteilt. Und für meine Mutter war das natürlich ein hartes Erwachen. Ne? Sie musste dann arbeiten. Schichtdienst, das war ziemlich hart. Sie hat ja nie gearbeitet, nie arbeiten müssen zu Hause.
Mm.
Und dann kam wohl irgendwie eine Karnevalsveranstaltung. Das war das erste Mal, dass sie dann mit den anderen Spanierinnen raus konnte. Und da hat sie meinen Vater kennengelernt.
Mm-hmm.
Mein Vater, Deutscher, hübscher junger Mann, groß. Ne? Und meine Mutter, 1,50 Meter. Aber auch eine hübsche Spanierin.
Ja.
Und dann haben die sich sofort irgendwie ineinander verknallt.
Cool.
Und da fing ihre Beziehung an. Und das ging dann weiter. Meine Eltern haben dann geheiratet natürlich. Und nach der Hochzeit sind sie dann zum ersten Mal nach Spanien.
Mhm.
Und ja, für meinen Vater.
Nach der Hochzeit?
Nach der Hochzeit, ja. Meine Eltern haben dann standesamtlich in Deutschland geheiratet und sind dann nach Almeria und haben dann hier kirchlich geheiratet, aber, ne, vor der ganzen Familie.
Aber ihr Vater und so wusste das, dass sie heiratet? Ja,
mein Großvater, ja, der hätte das auch nie erlaubt. Ne? Der, ja, hätte nie erlaubt, dass, ja, sie unverheiratet wieder zurück mit einem Mann nach Spanien kommt. Ja?
Achso, es war Ziel sozusagen, dass sie nach Deutschland fährt, um einen Mann zu finden. Denn
nee, nicht. So. Also mein Großvater meinte, lass sie mal gehen, ja, sie wird dann schon erfahren, was gut ist, und, ja, dann kommt sie nach einem Jahr wieder. Ah. Meine Mutter kam dann nach 40 Jahren wieder.
Boah, krass, krass.
Und wie gesagt, also als mein Vater dann zum ersten Mal nach Almeria kam, ja, weißt du, Nachkriegskind, viel Hunger, notdurft, also es war, und er sah dann hier Strand, das Leben hier, da war für meinen Vater klar, also das ist meins. Mhm. Die Frau gebe ich nicht mehr auf. egal wie sie ist.
Die hat ja alles.
Und ja, und das ist meine Geschichte. Also ich bin dann natürlich in Deutschland geboren, Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, aber wir sind immer nach Spanien in den Osterferien, Sommerferien, Weihnachtsferien. Und unsere ganze Familie ist ja auch hier, ne? Also die Geschwister meiner Mutter. Mittlerweile die neue Generation, wie ich das immer so sage. Ich habe viele Cousins, die in Frankreich leben, England, Deutschland, Argentinien. Also
multikulturell. Ja. Ein Teil dürfen wir auch schon kennenlernen.
Ja, stimmt, genau. Aber wir finden immer alle irgendwie zusammen.
Die, ne? Die Homebase hier, ja, sozusagen. Ja. Wo bist du genau in Deutschland geboren? Also wo bist
ich
du?
Bin in der Nähe von Köln geboren, also zwischen Köln und Aachen, Düren.
Ah,
genau.
Okay. Mhm. Und dann, also du hast immer zwischen zwei Welten gelebt quasi, also Spanien, Deutschland, immer so hin und her. Und du bist ja dann auch irgendwann nach Berlin, ne? Habe ich mitbekommen? Wie kam es dazu?
Nach dem Abi, also habe ich mein Studium begonnen in Köln, Lehramt, und bin dann nach dem Studium nach Berlin und habe dann auch da also gearbeitet und auch unterrichtet an der Volkshochschule.
Okay, also du hast dann schon als Lehrerin quasi praktiziert, okay.
Genau, ja.
Okay, das war schon immer so eine Passion von dir sozusagen.
Auf jeden Fall, weil meine Art zu lernen immer anders war, als was man so in der Schule mitbekommt. Also,
okay.
Ja, ja. War immer anders irgendwie.
Cool.
Darf ich mal kurz zwischen? Ne, du kannst doch gerne jetzt kurz, deine Tochter ist hier, die möchte dich kurz was fragen, oder?
Dime qué pasa. Díselo, papá, venga, ve con papá y que te bañe, cariño, venga, ve.
Ist halt die Situation jetzt hier draußen auf der Terrasse, die sitzen nicht bei uns im Bett.
Alles gut, passiert. Genau, also das heißt, du bist dann nach Berlin und wo hast du in Berlin gelebt? Wo
in Charlottenburg.
In Charlottenburg,
ja.
Ah ja,
in Charlottenburg.
Kennen wir ja auch, wa?
Ja, ja, ja.
Ja.
Cool, okay. Und dann, also du hast dann unterrichtet, hast dein Leben dort quasi aufgebaut, und wie kam dann die Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte nicht mehr den Wechsel von Deutschland und Spanien, sondern ich möchte nur noch in Spanien sein?
Also es war halt so, als ich in Berlin war, ich habe das ja schon als Kind immer vermisst in Deutschland. Ne? Schlechtes Wetter, Herbst, Winter, Einzelkind. Ne? Ich habe zwar eine Schwester, wie ich das so nenne, ne? Anne. Für mich war das irgendwie immer einsam. Und jedes Mal, wenn ich nach Spanien kam, alle Cousins von überall, wir waren alle zusammen, wir haben immer alles zusammen gemacht. Und das war für mich immer so. Das hat mir immer so gefehlt in Deutschland. Das war immer so, das lag mir dann immer so schwer im Magen. Ne? Das war etwas, wo du sagtest, nee, so nicht. Und ich war dann in Berlin, alleine mit meinem damaligen Partner. Und mein Vater hat dann gesagt, so, er hat ja damals im Straßenbau gearbeitet. Und er meinte, nee, ich pack das nicht mehr bis 65. Ich mach eher Schluss, auch mit weniger Rente. Ist mir egal, aber ich ziehe nach Spanien. Und dann habe ich mir gedacht, Mann, ich fahre mit. Jetzt ist okay. Ne? Und dann sind wir dann zusammen hierher. Ne? Also meine Eltern haben ja natürlich auch ihr Haus hier. Ne? Und ja, dann haben wir halt alle Zelte abgebrochen. Ne? Ich habe dann meine ganzen Klamotten und Sachen bei meinem Freund Jens gelassen. Yeah. Das kommt ja dann auch in die Geschichte. Ja, ja. Und dann sind wir nach Spanien. Dann sind wir einfach nach Spanien.
Ja, verstehe ich schon. Ich meine, auch Deutschland in meiner Wahrnehmung ist ja schon auch eher so ein bisschen anonymisiert und so, ne? Und auch gerade, wenn du selbst viel Familie auch noch hier hattest und in Berlin halt nicht, dann macht es natürlich total Sinn, auch in meiner Welt zu sagen, man geht zurück zu seinen Wurzeln, obwohl du auch in Deutschland geboren bist. Trotzdem sind ja deine Wurzeln auch irgendwo hier, ne? Also super spannend, ja.
Ja, ich denke mir dann auch immer, es geht sich auch nicht nur um die Wurzeln, ne? Mhm. Also es ist auch das da, wo du einfach, ja, auch da, wo du einfach sagst, hier geht's mir gut.
Mhm. Also
es muss ja nicht unbedingt sein, da, wo du herkommst oder das, was du kennst. Ne? Es kann auch immer irgendwo anders sein, wo du sagst, hey, hier passt es, hier ist es gut.
Ja, mhm. Fühlt sich dein Bauch und deine Seele zu
genau.
Hause.
Ja, ja, genau.
Und ich verstehe, warum du dich hier zu Hause fühlst. Also wirklich, ich verstehe es sehr gut, aber dazu kommen wir auch später. Ja, spannend. Okay, das heißt, du bist dann mit deinen Eltern und deine Mama war auch natürlich total fein. Okay, wir gehen zurück sozusagen.
Mhm.
Und dann bist du mit deinen Eltern dann hier in die Gegend sozusagen.
Genau, ja.
Okay. Und was hast du dann gemacht hier? Also, weil du musstest dir ja dann auch neuen Job suchen. Du musstest ja auch gucken, dass du dich selbst organisierst mit Wohnung und wie auch immer. Wie war das dann für dich?
Also, wie gesagt, meine Auswandergeschichte, wenn ich das mal so ist natürlich anders wie bei anderen Menschen, ne? Die viel riskieren, die finanzielles Kissen brauchen, wenn man das so sagen kann, ne? Weil wir hatten ein Haus, meine Familie ist hier, ich kannte die Gegend.
Mm.
Also
Spanisch?
Ich spreche Spanisch, klar.
Ja, ja.
Das ist natürlich
nicht nur
anders.
Spanisch.
Ja. Aber auch dazu später.
Aber ja, also, kann ich nachvollziehen, dass man sozusagen, man hat ja hier eigentlich schon so eine feste Base, wo man sagt, okay, ich kann natürlich meinen Lebensmittelpunkt jetzt auch hier wieder aufbauen mit dem, was ich habe. Ja, das ist, kann ich schon nachvollziehen, dass man dann sagt, oh, dann gehe ich doch lieber dahin, wo auch die Familie ist. Ich sag mal, das ist ja bei uns auch, hatten wir in den letzten Folgen schon ein bisschen thematisiert, dass das für uns natürlich auch so ein Ding ist. Wir sind immer unterwegs und lassen ja die Familie eigentlich zu Hause.
Mhm.
Ja, was halt auch viel mit sich bringt.
Auf,
so,
ja. Auf jeden Fall.
Deswegen kann ich den Schritt für dich jetzt auch so nachvollziehen, dass du sagst, du gehst dann doch eher hier, wo die Familie ist und wo man sich halt auch schon ein bisschen mehr verbunden noch fühlt.
Also
obwohl
es ist
Deutschland. Hast du dich auch so, du hast ja noch den deutschen Pass und ist das für dich trotzdem Heimat? Oder hast du das komplett hinter dir gelassen sozusagen?
Also es war immer seltsam, ne? Mhm. Als Kind. Also in Spanien war ich die Deutsche, in Deutschland war ich die Spanierin.
Mhm.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, also es war absolut nicht schwer, hierher zu kommen. Das hat sich angefühlt wie immer.
Mhm.
Aber so ist es halt auch, wenn ich nach Deutschland gegangen bin, hat sich auch angefühlt wie immer.
Mhm.
Aber jetzt, wenn ich so zurückdenke, ich habe ja jetzt auch meine Großeltern, meine deutschen Großeltern, die leben nicht mehr. Ich habe vielleicht meine Tante noch in Deutschland. Mhm. Aber das ist dann auch alles. Und ich habe auch absolut keinen Bezug mehr zu Deutschland. Mhm. Also ich würde da gerne, natürlich Urlaub und so, aber Deutschland so in meinem Tag für Tag oder dass ich sage, ich würde es vermissen, nee, absolut nicht. Absolut nicht.
Ja, dafür hast du dir hier auch schon viel zu viel aufgebaut und es ist ja ein Zuhause, was du auch hast, so, ne?
Ja,
Also ich verstehe auch schon, dass man mit den Jahren irgendwann auch einen Bezug zu einem Land verliert, ne? Also ich merke es ja jetzt schon bei mir, wir sind jetzt seit 2022
unterwegs,
Reisende sozusagen und wir sind auch sehr viel in Spanien und irgendwie fühle ich mich ja auch schon sehr, sehr zu Hause, so, ne? Und ich, wie du vorhin vielleicht auch schon meintest, zu Hause ist halt ein Ort, wo man sich gut fühlt, ne? So egal, wo das ist und wo man auch das Gefühl hat, man ist willkommen oder es ist halt so ein Bauch- und Kopfding, so, ne? Ja, total.
Ja.
Okay, dann nochmal zurück. So ein bisschen abgeschweift sind, nicht schlimm passiert. Du bist ja dann ausgewandert mit deinen Eltern.
Mhm.
So, und du musstest ja dann auch mit Job und so weiter gucken, wie geht's voran, wie war das für dich oder was hast du dann gemacht?
Ich habe alles probiert.
Mhm.
Am Anfang habe ich alles ausprobiert. Ich habe unterrichtet, privat, Deutsch, Englisch.
Mhm.
Dann war ich Personal Secretary von einem Hoteldirektor.
Mhm.
Und aber es war immer so meine Form, nee, ich will Kindern oder ich will zeigen, wie ich halt Sprachen lerne, ne? Weil das nicht so konventionell ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ne?
Okay, spannend.
Und ich habe dann in diesem Hotel gearbeitet als persönliche Assistentin und das war irgendwie nicht so für mich, ne? Das, und dann habe ich mich dann halt auch mit meinem Vater, mein Vater ist ja jetzt leider seit 3 Jahren verstorben, und jede Idee, die ich irgendwie so hatte, ne, waren Ideen, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, weißt du, Mensch, um Gottes Willen, wie konnte der gute Mann nur mich da unterstützen? Weißt du? Meinst du, Papa, ich will eine Schule aufmachen. Ich muss eine Schule aufmachen. Da war meine große Tochter Emma, die war da gerade mal 3 Monate alt und ich hatte mich gerade von ihrem Vater getrennt, weil ich dachte, nee, also das führt zu nichts. Ich mach weiter mit meiner Tochter alleine. Ne?
Okay.
Und mein Vater meinte, ja klar, ja, unterstütze ich. Ich habe auch echt absolut, also heute, wenn ich da so überlege, meinte ich, Mann, wie blauäugig warst du. Ich habe absolut nichts geguckt, wie viele Sprachenschulen gibt es in diesem Viertel, in dieser Stadt, wo leben die meisten Kinder. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe einfach gesagt, das Lokal will ich, das gefällt mir. Da baue ich meine da kommt meine Sprachenschule hin. Und mein Vater meinte, ja klar, gut, wie immer. Ne?
Aber ich glaube, manchmal ist es auch gut, so zu sein. Also weil so ein bisschen erkenne ich mich in dich auch wieder so, weil ich habe auch immer tausende Ideen so und wenn man da so ein bisschen vielleicht auch, na klar, so ein bisschen müssen Dinge auch überdenkt oder überdacht werden, ganz klar, aber ich glaube, dass so eine gewisse Blauäugigkeit auch gut sein kann, weil man mit wenig Angst reingeht und Angst ist ein ganz schlechter Begleiter, weil Angst lähmt dich in allem, was du tust. Wie viele Menschen haben so viele Talente, haben Angst vor einer Selbstständigkeit, was ist wenn und wenn wir uns immer wieder diese Fragen stellen, was ist wenn, kommen wir nie ins Machen und im Grunde finde ich das schon gut, auch so, wie du es gemacht hast und vielleicht jetzt im Nachgang denkst, oh Gott, wie kann man, würdest du jetzt vielleicht auch anders machen, aber zu dem Zeitpunkt war es ja gut, weil du hast ja ein Gefühl dafür gehabt und gesagt, so, das ist, was ich will, das fühlt sich gut an, das mache ich jetzt und siehe heute. Also,
ja. Das stimmt, ja. Also es war damals auch wirklich nicht einfach. Ne? Meine Große jetzt mittlerweile, ne? Wie gesagt, die war 3 Monate alt. Und dann hatte ich ja das Glück, also mein Vater war wirklich, der hat mich immer in jedem Wahn unterstützt, ne? Also ich vermisse ihn auch sehr. Dann hatte ich ja auch das Glück, dass meine Eltern dann gesagt haben, also mein Vater vor allem, ne, dass gut, wenn du dir jetzt ein Business aufbaust, dann musst du aber bei uns in der Nähe leben, weil wer kümmert sich dann um dein Baby? Ne? Weil ich habe ja 12 Stunden am Tag gearbeitet. Und dann kam das halt mit dem Haus. Meine Eltern haben halt beschlossen, ne, dieses Haus zu kaufen in derselben Straße, 5 Häuser weiter entfernt, so dass Emma immer bei meinen Eltern sein konnte. Und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater mit mir als Kind mal auf dem Spielplatz war. Der hat immer gearbeitet. Immer. Am Wochenende ist er Taxi gefahren. Also, abgesehen von seiner Arbeit. Und dann konnte er das wieder leben, was er mit mir nicht hatte.
Weil er die Zeit dann hatte.
Er ist zu Schulveranstaltungen gegangen. Er war also hier mit seiner Kaffeetasse am Spielplatz stundenlang. Ne? Also was er mit mir nicht hatte. Und das, also für meinen Vater freut es mich, dass er das mit Emma leben konnte. Und für mich war das natürlich eine Top-Unterstützung, weil ich da echt 12 Stunden gearbeitet habe das erste Jahr. Ne? Mittlerweile sieht es natürlich anders aus. Ich habe jetzt schon Lehrerinnen angestellt und ein Top-Team und ich kann jetzt auch ein bisschen zurückstehen und kann die Verantwortung so ein bisschen ablassen. Ja, aber das ist jetzt auch schon 14 Jahre her.
Finde ich ja auch gut, weil schlussendlich ist man ja auch selbstständig oder hat ein Business, um eben dann auch irgendwann auch so ein bisschen auch ablassen zu können. Ich glaube, dass Unternehmen oder wenn man ein Business hat und zu sehr immer alles selber machen will, gehst du ja auch irgendwann kaputt. Ne? Du siehst ja selber, wenn du 12 Stunden am Tag, das kannst du mal eine Weile machen, um dich aufzubauen, eine Struktur zu geben, aber irgendwann muss man auch ein bisschen abgeben, ne? Auch gerade wenn es gut läuft. Also es ist ja das, was sich jeder Unternehmer oder jeder Selbstständige wünscht, dass es läuft. Und wenn du dann sagen kannst, du kannst Menschen anstellen und hast auch gutes Personal, denen du vertraust, das ist super, mega. Ja. Voll gut.
Also ich habe da wirklich Glück. Also ich bin da auch wirklich, und das nehme ich auch nicht an, als wäre es normal.
Mm.
Also ich bin da auch wirklich dankbar für.
Mm.
Also und ich denke, mein Team, unser Team, wir sind alle wirklich glücklich, dass wir als Team zusammen sind in der Schule.
Schön.
Ja.
Ich glaube, dass wenn man auch eine gutes Verhältnis auf Arbeit hat, dass man natürlich auch gerne hingeht, ne? Mhm. Und dann auch mal gerne vielleicht nochmal eine Stunde länger macht oder wie auch immer, wenn man so eine zweite Familie dann da irgendwie findet. So eine Arbeitsfamilie.
Das ist mein Thema. Ne? Familie ist
voll. So gut. Ich würde gerne nochmal kurz auf das Thema eingehen, weil du ja sagtest, dass du deine Art, Sprachen zu lernen oder deine Art, vielleicht auch Sprachen beizubringen, anders ist. Was meinst du damit genau?
Also ich kenne das ja damals in Deutschland in der Schule. Ne? Also es war dann, ich habe ja bilingual, ich habe ja dann Geschichte und Erdkunde auf Französisch gehabt.
Mhm.
Dann hatte ich auch Italienisch als AG. Im Abi Spanisch, aber gut, Spanisch war ja klar. Also das war ja kein. Aber es war halt immer so dieses, ne, Grammatik, Lesen, Aufgaben machen, ne, viel schreiben, ne, also viel memorisieren.
Mhm.
Und ich habe in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass, also für mich hat es auf jeden Fall funktioniert.
Mhm.
Und es war für mich auch viel einfacher und vor allem viel, das war viel mehr Motivation, es anders zu lernen.
Mhm.
Nämlich zu reden. Zu reden, in praktischen Dingen.
Mhm.
Ne? Also das mache ich auch mit meinen Kindern jetzt in der Schule. Ne?
Mhm.
Wir kochen einmal im Monat, dann bekommen die das Rezept auf Englisch.
Mhm.
Dann lernen wir alle Sachen, also alle Utensilien, die wir brauchen.
Mhm.
Mit dem Messer schneidest du. Ne?
Mhm.
You cut with your knife. Mhm. Oder, ne? Also dieses ganze Praktische, dass sie auch mit den Händen und nicht nur immer Kopien ausfüllen und lesen und listening oder so, sondern dass sie sprechen, dass sie den, das hört sich immer so seltsam an, wenn ich das sage, ne? Aber ich lerne Sprachen durch Hören.
Mhm.
Ich höre den Sound und imitiere diesen.
Mhm.
Das habe ich als Kind schon gemacht. Ich weiß, das hört sich verrückt an.
Nee, das hört sich gar nicht verrückt an. Mein Onkel ist Musiker, der kann bis heute keine einzige Note lesen.
Genau.
Der hat alles, was er an Musik, übrigens, liebe Grüße, lieber Sony,
liebe Grüße.
Der hat alle Songs, alles, was er mit der Gitarre irgendwie spielen konnte, hat er durchs Hören gelernt. So, ne? Also, und ich finde, dass dein Ansatz oder dein, was du sagst, logisch sehr wertvoll ist, weil wenn du gerade, ich sag mal, Kids oder so, du kochst mit denen, die sind drinne, die bereiten was zu und wissen dann, wie das Gericht oder das Gemüse oder wie auch immer dann auf Englisch heißt. Vor allen Dingen, und das Thema hatten wir schon mal, finde ich, dass du damit alle Lerntypen ansprichst. Einer ist eher so wie du hörst, der andere durch Sprechen, der andere durch Machen, ne? Und dadurch sind halt alle Sinne angesprochen und dein Gehirn ist viel, viel aufnahmefähiger, wie wenn du trocken an einem Schreibtisch sitzt und da irgendwelche Arbeitsblätter vor dir hast und ein Bild von einer Karotte oder von Cucumber oder was auch immer. Ne?
Ja,
also wenn du da irgendwas hast, das finde ich, macht total Sinn, was du sagst. Also finde ich gar nicht, dass es verrückt klingt. Das ist spannend. Und so machst du das mit all deinen Schülern? Also hast du Schüler von bis oder was machst du da genau?
Also ich habe Schüler ab 2 Jahre. Zwei bis, also ich bin Examination Center, Cambridge Examination Center. Ich habe Schüler von 2 Jahren und ich habe Schüler, die 72 sind.
Mhm.
Also
cool.
Das Gute ist bei mir in der Schule, das ist echt, also das finde ich auch immer so toll, da geht mir das Herz auf.
Mhm.
Ich habe Generationen bei mir in der Schule.
Mhm.
Ich habe Großeltern, deren Kinder, die Enkelkinder habe ich, also das ist. Und da schließt sich halt wieder der Kreis, was bei mir im Leben so wichtig ist, Familie. Dass das dann wieder so alles zusammenkommt. Aber es ist natürlich unterschiedlich, ne? Wenn die Kleinen kommen, da machen wir viel praktisches Vokabular, viel reden, wiederholen, ne? Aktionen, dass sie in Sätzen, kompletten Sätzen lernen. Wenn sie natürlich größer sind, ne? Wenn sie jetzt zum Beispiel Grundschule oder Teenager, dann müssen sie natürlich, ne? Ist natürlich klar, Grammatik. Aber für mich ist es wichtig, weil meine Schüler ja nachmittags immer zum Unterricht kommen. Das ist ja in Spanien ist das privat, das ist nicht so wie in Deutschland, dass du dann Abi machst und dass dann automatisch hast du dann ein B2. In Spanien ist es nicht so.
Okay, wie darf ich mir das vorstellen? Also wenn jetzt in Spanien jemand das Abitur abschließen will, hat er im klassischen Schulunterricht keine Fremdsprache. Er musste es außerhalb dessen machen, oder?
Die Schüler haben schon Französisch, Englisch, aber sie haben keinen Titel. Und in Spanien ist es so. Und das Niveau ist auch nicht so hoch. Ne? Also in der Schule, ich sehe es ja an meiner großen Tochter Emma, die ist jetzt 14. Was sie da machen, ist immer nur Kopien mit Grammatik, Grammatik, Grammatik. Vielleicht mal ein Listening. Kein Speaking, absolut nichts. Aber wenn sie dann zur Uni gehen und ihr Studium abschließen, bekommen sie den Titel nicht, wenn sie kein B1 oder B2 in einer europäischen Sprache haben. Naja gut, jetzt ne, Britisch, England, es gilt jetzt nicht mehr als Europa, aber es ist immer noch Englisch. Und da das in Spanien, da das nicht garantisiert ist, es garantiert, ne? Ich switche dann immer von einer Sprache zur anderen, Entschuldigung.
Alles gut.
Da das nicht garantiert ist, müssen sie sich privat zu einem Examen.
Okay, spannend, weil das haben wir in Deutschland gar nicht. Deutschland hast du ja auch Fremdsprachen nach Abi, also musst du zweite Fremdsprache auf jeden Fall drin haben. Ich glaube, du hast die Wahl zwischen Französisch, Spanisch und Russisch, glaube ich, auch immer noch mit.
Echt, ja? Russisch?
Glaube ich, bin mir aber nicht sicher. Also wer da Ahnung hat, bitte schreib's gerne in die Kommentare. Aber du hast auf jeden Fall eine mit drin. Und du müsstest für dein Studium, was du abschließt, nicht nachweisen, dass du jetzt explizit ein B1 oder B2 oder wie auch immer hast.
Hier in Spanien schon.
Das ist spannend, aber es ist ja auch gut. Meine, gerade
für mich ist es gut mit meiner Sprachschule.
Auf jeden Fall,
für mich ist das klasse.
Alles richtig gemacht. Okay, spannend. Wie viele Sprachen sprichst du?
Da kommen wir wieder zu dem Unterschied, ne? Weil ich sage dann immer sprechen. Und Sprachen, die ich spreche und schreiben kann. Also Sprachen, die ich spreche und schreiben kann. Spanisch, Deutsch, Englisch, Französisch. Sprachen, die ich nur sprechen kann, aber nicht schreiben kann, wäre dann Holländisch, Katalan. Gut, das ist ein anderes Thema, ob ich das jetzt als Sprache anerkenne. Und Italienisch.
Ah, okay, cool. Also ist schon viel. War das einfach so, diese ganzen Sprachen, meine Deutsch, Spanisch sowieso, Englisch, klar. Weltsprache für dich gerade als Sprachenlehrerin, okay. Wie kamst du zu Französisch? Wie kamst du zu Italienisch? Kamst du zu Katalan? Wie kamst du zu Holländisch? Also ich meine, das ist ja doch eine bunt gemischte Sprache und auch nicht unbedingt artverwandt. Ich glaube, Spanisch und Französisch, wer Spanisch kann
Italienisch auch.
Gehört dazu, ja. Okay, spannend, aber ich sag mal so jetzt Holländisch, wie kommt's?
Also ich bin ja in der Nähe von Köln geboren, also ziemlich, also nah an der Grenze zu Holland. Und ich hatte da halt auch viel Kontakt mit Freunden, die aus Holland waren. Und die haben halt immer Holländisch miteinander gesprochen. Und dann habe ich das, ne, wie ich immer so sage, ich höre die Sprache, dann habe ich das dann da so gelernt. Und dann natürlich meine Cousine, die in Amsterdam lebt, ne? Also wenn die nach hier kommt und ihre Söhne, dann sage ich immer, bitte sprecht mit mir Holländisch, die machen das dann auch. Also damit ich das dann noch frisch halte, ne? Das ist Holländisch, der Part. Italienisch, ja, mit 16 Jahren habe ich mich in einen Italiener verliebt, mit dem war ich 4 Jahre zusammen. Chaosbeziehung, echt Chaosbeziehung. Aber ich habe Italienisch gelernt.
Der hat nur Italienisch mit dir gesprochen.
Aber genau, der hat nur Italienisch mit mir gesprochen.
Aber hätte der auch eine andere Sprache mit dir sprechen?
Natürlich, Deutsch. Ja.
Also, okay.
Nee.
Okay.
Der hätte
aber
auch mit
wollte
mir,
er nicht.
Nee, ich habe ihm gesagt, bitte sprich Italienisch. Und auch seine ganze Familie, die haben alle mit mir Italienisch gesprochen.
Cool.
Und
also hat das was Gutes gehabt, die Beziehung?
Die Beziehung die hat was, ja, das war gut.
Cool.
Und Katalan, als ich dann nach Spanien gekommen bin, habe ich ein halbes Jahr für diesen Hoteldirektor, ein halbes Jahr in Katalonien gelebt und die sind ja so verschlossen in ihrem Kopf. Da blieb mir nichts anderes übrig. Da war ich echt im tiefsten Katalonien. Da blieb mir einfach nichts anderes übrig, als Katalan zu lernen. Weil alle haben auf Katalan gesprochen. Also,
ist das so ein Unterschied von der Region jetzt hier?
Die sind, Nee, also das, ich würde sagen, das ist ein Dialekt für mich, aber okay. Das darfst du natürlich nicht sagen, da würdest du die verletzen. Also das, da scheiden sich die Häupter. Ne? Aber das war schon heftig. Also das, ich habe.
Also sie können alle Spanisch.
Natürlich, ja. Natürlich. Sie wollen nur nicht.
Wie in Frankreich. Viele sie können ja nicht. Englisch oder auch andere Sprachen,
ja,
aber
das ist immer schwierig,
sie sind schon
ja.
sehr freundlich.
Obwohl es immer lustig ist, wenn wir Franzosen treffen, ja, die dann kein Englisch sprechen.
Ja,
das geht
lustig.
Dann nur mit Händen und Füßen und die hören noch nicht auf zu reden.
Ja,
ja, wenn ich mitkriegen würde, okay, der
versteht
mich nicht, dann würde ich dann irgendwie, okay, alles klar, aber der Franzose, der erzählt dir deine ganze Lebensgeschichte.
Ja, wir haben eigentlich mit Franzosen, so, die wir so getroffen haben, so unterwegs, haben wir eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht.
Bei den Älteren, die sich mitteilen möchten, die sind
ja.
Zack, und dann stehen die da 10 Minuten und du, ja. Und dann wünschst du noch irgendwas und dann sagst du, okay. Alles verstanden, ja.
Ja, ja, spannend auf jeden Fall. Meine, so viele Sprachen ist natürlich ein ungewöhnlich, ja, kann nicht jeder. Ist für mich super spannend, weil du öffnest viele Welten. Und ich finde Sprachen öffnen Welten zu Kulturen, zu Menschen, zu den ihren Erfahrungen, Lebensstilen, zu der Kommunikation selbst. Und das ist natürlich super schön. Ja, super schön.
Also wir haben ja jetzt schon ein paar Tage hier verbracht und wir haben ja jetzt schon die Familie von Diana kennenlernen dürfen. Und das war hier wirklich multikulturell.
Auf jeden Fall.
Ja, ich sag mal, das war wirklich die deine Neffen aus Holland.
Andres und Pedro.
Ja, ja. Dann waren noch der Engländer, der da war. Also es war schon lustig. Ja. Deine Mutter, die ja auch noch teilweise Deutsch spricht ab und zu.
Es war eine Mischung aus Spanisch, Deutsch, Holländisch, Englisch.
Ja,
war cool. Wir haben es sehr geliebt.
Ja, das war wirklich schön.
Ja, war sehr schön. Und ich glaube, da kommen wir auch zu so einem Punkt, was uns aufgefallen ist bei dir. Dein Haus ist immer offen. Du hast immer super viele tolle Menschen hier. Auch das, also meine, wir sind jetzt seit letzter Woche Donnerstag, glaube ich, sind wir bei dir.
Genau, ja.
Und wie herzlich du auch bist und wie... Du bist sehr offen, also du bist im Herzen sehr offen, also das merkt man auch. Du bist sehr willkommend heißen und auch die Menschen, die hier in deiner Nähe oder in deinem Umfeld sind, sind alle durchweg super sympathisch, alle. Alle mit einem Lächeln im Gesicht, alle sehr, sehr auch hilfsbereit und nett und freundlich und einfach tiefenentspannt. Also wirklich, es ist einfach, man merkt die Wärme einmal in dem Ort, wo wir sind und die Wärme bei dir ganz, ganz krass. Also es ist einfach wunderschön hier. Und wir wollten ja auch gar nicht weg.
Ich möchte auch nicht, dass ihr wegfällt.
so schockverliebt in die Gegend, in euch als Familie, in die Menschen hier. Das ist einfach Wahnsinn, wirklich, oder?
Also, auf jeden Fall, ja. Also ich liebe es ja auch, weil wir hier auch die letzten Wochen sehr viel Stress hatten. Und ist ja auch ein total krasser Zufall ist, wie ihr euch beide kennengelernt habt und wie wir hier eigentlich gelandet sind.
Ja.
Aber ich komme hier gerade, also ich bin, hab's vorhin schon zu Angelique gesagt, wo wir unten gesessen haben, ich komme hier gerade richtig runter und kann auch durchatmen.
Zufrieden.
Ja.
Es ist einfach Frieden. Ja. Es ist Frieden und jeder darf so sein, wie er ist und
genau.
Jeder ist entspannt und es ist auch die Gespräche und das ist super schön.
Deswegen, also, wir haben die letzte Woche hier immer bis in der Nacht gesessen.
Ja.
Ab und zu haben wir auch noch Fußball geguckt.
Ab und zu.
Ja. Aber es war eher nebensächlich.
Ja.
Ja, also ich muss sagen, es ist für wirklich sehr viel Wärme in dir und in der Gegend, wo wir hier sind. In deinem Haus und deiner Familie und auch in deiner Wahlfamilie, so, ne?
Also, ja, das finde ich. Es ist ja auch. Wie war das? Wie hat Pippi Langstrumpf in dem Song dieses "Ich mach mir die Welt,
wie sie mir gefällt",
ja. Oder?
Ja.
Und das sage ich meinen Töchtern noch immer.
Mhm.
Das, was wir haben, ist nicht normal.
Mhm.
Also wir haben das Glück, wir sind gesegnet.
Mhm.
Also ich nutze jetzt mal das Wort, obwohl ich nicht gläubig bin.
Mhm.
Ich glaube wirklich nur ans Universum und an gute Menschen.
Mhm.
Ne? Wir haben das Glück, dass wir, abgesehen von unserer Familie, Blut, ne, jetzt so, Vater, Mutter, ne, dass wir uns unsere Familie aussuchen können. Und das ist, Weil viele Menschen haben dieses Glück nicht im Leben.
Mhm.
Und es sind auch wirklich so, also wie gesagt, du hast es schon gesagt, unser Haus ist immer offen.
Mhm.
Und das war das Haus meiner Eltern auch.
Mhm.
Also das war immer ein Zufluchtsort für Leute, die Probleme hatten, denen geholfen werden mussten oder die einfach nur ihr Glück mit uns teilen wollten. Die Tür war immer auf.
Mhm.
Und das habe ich, das hat immer mein Herz erfüllt als Kind. Deshalb habe ich diesen Sinn von Familie, vom, auch wenn sie nicht Blutsfamilie ist, ne, sondern dass sie die Leute in dein Leben lässt, die dir gut tun.
Mhm.
Weil es ist auch so, also dann, wir haben ja auch, ich würde mal sagen, Mitglieder in unserer gewählten Familie, wo du sagen würdest, also wenn ich denen auf der Straße begegne, würde ich die nie ansprechen.
Mhm.
Jean, unsere ähnliche Nachbarin, fast 90, das ist die Steinfee im Dorf. Die malt Steine und versteckt die für die ganzen Kinder im Ort. Und die finden die Steine und sind dann super glücklich.
Mhm.
Clive, der Engländer, der alte Segelboote irgendwie wieder aufbaut.
Wahnsinn.
Ne? Und sich hierher kommt, sich in den Ort verliebt und ein Haus kauft. Mein Freund Jens aus Berlin, der nach 30 Jahren Arbeit gesagt hat, so jetzt Schluss aus, ich besuche meine Freundin in Spanien.
Mhm.
Der kommt hierher, verliebt sich in den Ort, fühlt sich wie in der Familie und kauft sich auch ein Haus. Dann haben wir noch Rüdiger, unseren Freund aus Bayern. Ne? Der hat dann das Apartment, ich habe ja ein Airbnb, eine Garage habe ich ausgebaut zum Airbnb. Der hat sich da eingemietet, der hat sich so in den Ort verliebt, der hat sich auch ein Apartment hier gekauft. Der kommt immer wieder. Also es ist dieses, ja, diese, wo du sagst, das sind Leute, die haben ein gutes Herz und die passen und es fühlt sich gut an.
Ja.
Und das sind Leute, wo du sagen würdest, ey, also echt, mit denen, ich würde die auf der Straße nie ansprechen. Sag mal, willst du Kaffee trinken mit mir oder so? Willst du, hast du nicht mal Lust zu grillen oder so? Das ist, das sind total unterschiedliche Menschen. Auch vom Alter, auch von der, was weiß ich, politische Ideen, ist so alles, es spielt alles keine Rolle. Es ist dieses, wo können wir uns helfen? Fühlen wir uns gut? Lass uns ein bisschen Zeit verbringen. Lass uns was lachen. Lass uns zusammen weinen. Auch, ne? Das passiert auch. Aber hier, das ist auch wirklich das, was ich wirklich meinen Kindern immer zeigen will. Ne? Also, du musst alle akzeptieren. Du weißt nie, was der andere Mensch in seinem Leben durchmacht. Du musst immer tolerant sein. Du darfst nicht sagen, nee, dich mag ich nicht, weil du so bist. Dich mag ich. Nein, das hat absolut nichts damit zu tun. Du musst immer auf das Herz schauen.
Das
und wenn du
richtig,
helfen kannst, wenn du helfen kannst, dann hilfst du. Egal ob, egal, wenn du helfen kannst, hilfst du.
Das ist toll. Also du gibst sehr viel und ich glaube, dass auch wir, wenn wir hier irgendwann losfahren sollten, dass wir ein Stück auf jeden Fall davon mitnehmen werden. Also es ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, hier zu sein und es beseelt uns richtig. Also wir sind hier angekommen und es war direkt so, als wäre so richtig wie so ein Stein so weg und man ist so richtig, man lehnt sich zurück und ist einfach tiefenentspannt so, ne? Also auch was du so erzählt hast hier, was die Gemeinschaft auch macht, ne? Also es ist ja wirklich, also die komplette Gegend hier ist ja so eine tiefe Gemeinschaft, auch für Ältere. Es wird geguckt, es wird organisiert, es wird für die Kinder Feiern gemacht, eine riesen Schaumparty. Also es ist ja wirklich, also die Gemeinschaft selbst hier ist ja auch der Wahnsinn, ne? Also es ist ja
hier kann man alt werden.
Ja, auf jeden Fall.
Nur ein kleines Beispiel, ich möchte euch nicht unterbrechen. Meine Kleine, die ist ja hier in der, meine Große geht ja ins Gymnasium, unten in die Stadt. Und die beziehen auch alle ein. Ne? Also wenn sie sagen, so die Familien kommen, dann rufe ich natürlich die ältere Dame Jean, die fast 90 ist, die kommt dann auch mit. Ne? Und der Clive, die kommen dann auch mit. Dann war das Thema traditionelle Spiele. Ne? Da wurde in der Klasse halt gefragt, na, wie spielt ihr denn heutzutage? Ja, mit dem Handy, mit dem Tablet und die Lehrerin. Ja, wir Eltern und Familienangehörige, ne? Meine Familie ist natürlich dann ein bisschen mehr ausgeweitet. Wir wurden dann natürlich unterrichtet und waren dann auch startklar alle. Dann hat die Lehrerin den Kindern gesagt, hat die Schulklasse hier 6 Kinder in einer Klasse. So, dann lasst uns doch mal durchs Dorf gehen. Mal gucken, wie eure Eltern spielen oder wie die Leute. Dann standen wir natürlich da alle am Dorfplatz. Seilspringen, weiße Jean, die ältere Dame mit 90 Seilspringen. Gummitwist. Weißt du, mit Steinen eben. So traditionelle Spiele halt. Dann war der Schäfer, der mit den Ziegen hier immer vorbeikommt, hat dann Körbe geflochten. Und, cool. Und die Kinder haben sich dann gedacht, na sag mal, wir gehen in die Schule und die sind hier und springen immer Seil und machen Gummitwist. Wenn wir
von wegen, meine Eltern arbeiten, die gehen arbeiten, so sieht denen ihre Arbeit aus. Aha, okay.
Es war also, hier in dem Dorf ist es wirklich, also, es werden alle, das ist wirklich Gemeinschaft. Also ja,
merkt man auch. Also, ja, ja. Wie gesagt, auch so das, was du so erzählst, das ist ja, es wird keiner wird allein gelassen. Ne? Mhm, also ja. Es wird keiner, in unserer Gesellschaft, in der wir aktuell leben, ist es ja oft so, dass gerade, ich sag mal, auch die ältere Generation leider hinten runterfällt. Dabei ist ja so viel Potenzial da. Und ich muss sagen, ich hatte auch das Privileg, mit meiner Oma noch groß werden zu dürfen. Und zum Beispiel altdeutsche Schrift lesen und so weiter. Ne? Wer kann dann das heute? Und ich glaube, dass wenn man in so einer Gemeinschaft lebt, ob es nun deine eigene Blutsverwandtschaft ist oder eben Nachbarn, Freunde, wie auch immer, die können ja noch so viel beibringen, auch gerade den jüngeren Generationen. Es wird ja heutzutage geht so viel Wissen verloren, weil einfach Jung und Alt nicht mehr an einem Tisch sitzen. Ne? Es ist einfach alles anonymisiert, jeder macht so sein Ding, sitzt am Handy oder was auch immer und es geht halt ganz viel Wissen verloren. Weil wie haben wir dann auch früher gelernt? Früher haben wir gelernt, dann immer von Generation zu Generation wurde Wissen ja auch weitergegeben. Ja. Und auch gerade heute, sei es Sprache, sei es, meine auch Sprache verändert sich, gerade in unserer heutigen Zeit. Wir sind ja so schnelllebig. Also auch, meine, so alt bin ich noch nicht, aber die ganz junge Generation mit ihren Worten hatte ich ja früher auch und jeder von uns wahrscheinlich so seinen jugendlichen Dialekt oder wie auch immer. Und das ist halt, ja, geht halt viel verloren, viel Wissen, viel Erfahrung, viel was einfach schade ist, dass es so ist. Und das ist hier eben nicht. Und das ist toll. Das
was,
ist echt toll.
Was natürlich auch wichtig ist, ne? Also die Sensibilität, ne? Dass du einen älteren Menschen als Teil deiner Familie siehst, ne? Dass du ihn nicht, dass du diese Verantwortung dann auch übernimmst, ne? Dass du sagst, wie zum Beispiel, Mensch, Jean, unsere englische Nachbarin zum Beispiel, für mich ist das klar, das hat meine Mutter mir damals schon gesagt, wenn Jean was passiert, du weißt Bescheid, wir müssen für sie da sein. Mhm. Das steht außer Frage. Ne? Mhm. Es ist für die Kinder auch wichtig, das zu sehen, diesen Respekt. Mhm. Ne? Und die Dankbarkeit, also für mich ist es wirklich immer wichtig, weil das alles, was ich hier leben kann, was meine Kinder hier leben können, ist nicht normal. Das ist nicht gang und gäbe. Ja? Und dieser Austausch mit anderen Generationen, mit Geschichten, ach Gott, wenn ich die Geschichte von Jean erzähle, das ist echt der Wahnsinn. Ne? Die wurde mit einem Schiff nach Südafrika, als sie klein war, ne? In der Kriegszeit, ohne ihre Mutter, die war Typhus erkrankt. Also das alles, ne? Also dass meine Töchter das hören und sehen. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass du an der Geschichte der älteren Person teilnimmst und dass du auch diesen Verlauf des Lebens kennst. Ne? Mhm. Kind, du wirst erwachsen, dann wirst du älter, du brauchst Hilfe. Und diese Menschen, die dich großgezogen haben oder auch einfach nur, weil sie unsere Familie sind, die wir erwählt haben, ne? Verdienen und benötigen unseren Schutz und unsere Hilfe.
Ja.
Und das ist das, also, was ich, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich versuche zumindest, ne, dass diese Dankbarkeit immer da ist, dass man nichts für normal hält, ne, und dass man wirklich Leuten hilft, wo man kann.
Schön.
Hast da wächst schön man gesagt. Auch als Mensch.
Ja. Ich glaube auch, wenn man lernt, dankbar zu sein und auch eher das Gute zu sehen, überall ist man auch grundsätzlich ein glücklicherer Mensch. So, ne? Also wenn man sich auch an kleineren Dingen erfreut. Und auch wir sagen immer wieder, und das haben wir auch in Podcasts schon öfter gesagt, dass wir schon finden, dass wir sehr privilegiert sind. Es hat nicht jeder die Option, so zu leben, wie wir es tun. Und es ist schon auch das empfinde ich ganz doll, dass wir schon sehr privilegiert sind und ich sehr, sehr dankbar bin. Natürlich gibt's auch mal Phasen, wo du denkst, alles blöd, alles kacke, aber sich dann immer wieder in Erinnerung zu rufen, Mensch, uns geht's gut. Also uns geht's wirklich gut. Ne?
Und das muss ja auch sein. Ja, ne? Sonst wird's ja auch wieder so ein Automatismus sein. So ist das Leben halt. Ne? Es kann ja nicht alles toll sein. Ne? Aber gut, wenn dann irgendwann mal was schief läuft, dann okay, wie mache ich das jetzt? Was mache ich jetzt? Und das dann halt auch als Lektion mitnehmen.
Ja, auch für sowas bin ich immer wieder dankbar. Also
dann, genau.
Das sehe ich genauso wie du, weil schlussendlich jeder Schritt, den du im Leben gehst, und wir werden noch viele in unserem Leben gehen, bringt dich ja immer weiter. Ne? Also wird dich reich an Erfahrung machen. Und auch das ist ja wieder was Positives. Ne? Also ich versuche das auch immer so zu sehen. Mein Glas ist immer halb voll und wir machen aus jeder Situation das Beste. Und wie gesagt, wir sind sehr privilegiert. Auch privilegiert, dass wir hier sein dürfen, dass wir diese Erfahrung machen dürfen. Und ja, sind sehr, sehr dankbar drüber.
Das auf jeden Fall. Ja.
Und ich freue mich so, dass ihr hier seid. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr.
Ich würde gerne jetzt, gerade weil wir bei dem Thema sind, dazu kommen, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?
Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Das ist auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte.
Ja. Ja.
Also ich habe ja in einem Unternehmen gearbeitet als Teamleitung und habe zum Teil ja auch das Recruiting mit übernommen und wir haben neue Mitarbeiter gesucht bei mir im Unternehmen. Und hatte dann irgendwann die Jana am Telefon und fand ich sowieso schon direkt sehr sympathisch, ne? Und wir hatten ja auch schon so ein bisschen gesprochen, dass du in Spanien lebst und so. Und da war ja sowieso die Verbindung dann da und da hast dann bei uns angefangen. Und
genau.
Ich frage mich bis heute, warum? Weil du hast eigentlich genug zu tun.
Na, ich habe ja, also meine Schule, ich arbeite in meiner Schule immer nachmittags, ne? Von 4 bis 9. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, morgens ist dann immer so wie so ein Leerlauf, ne? Die kleine Anne, die ist in der Schule, die große sowieso. Und da habe ich mir, Mensch, ich bin dann auch, mein Mann sagt immer, culito inquieto heißt das im Spanisch, du hast einen unruhigen Hintern. Wenn irgendwie, du kannst nicht sitzen bleiben. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich mich beworben habe. Könnte ich dir jetzt echt nicht mehr sagen. Ich habe mich echt schon mehrmals gefragt, sag mal, wo war das damals? Ich habe da einfach die Bewerbung losgeschickt und dachte mir, na Mensch, wenn ich da morgens 2-3 Stunden arbeiten kann, Deutsch sprechen kann, für mich war es vor allem wichtig, dass ich Deutsch sprechen kann. Weil ich rede mit meinen Kindern zwar Deutsch, aber es ist immer dasselbe. Hast du dir die Zähne geputzt, hast du dein Zimmer aufgeräumt, hast du die Aufgaben gemacht, hol deine Klamotten, schmeiß sie in die Waschmaschine. Und mein Vokabular, wenn ich dann zum Beispiel mit meinem Freund Jens oder Rüdiger spreche, dann denke ich, oh, wie hieß das jetzt nochmal, wie hieß das Wort nochmal? Damit ich muss irgendwie Deutsch reden, damit ich das wieder belebe. Und ja, dann bin ich da drauf gekommen.
Ja, dann war sie bei mir im Team.
Ja. Beste Chefin überhaupt.
Dankeschön. Ja, auch sehr glücklich drüber. Also wir haben uns ja direkt auch gut connected. Wir hatten ja dann auch immer mal so ein bisschen geschrieben und auch mal ein bisschen kurz gequatscht. Und irgendwann kam der Tag. Da hattest du mich angerufen und hattest irgendwie Arbeitsthemen irgendwas und hast dann gefragt, na Mensch, wie war denn dein Wochenende? Und ich meinte dann, frag nicht, sehr anstrengend. Das war nämlich genau das Wochenende, wo wir die Fähre genommen haben von Fuerteventura eben zum Festland Spanien. Und deswegen war ich mit, wo seid ihr denn gerade und so? Und dann, ach, kommt doch gerne vorbei. Und ich direkt, naja, eigentlich liegt's auf der Strecke. Okay, let's go. Und dann kam es dazu, dass du dann auch meintest, Mensch, egal was ihr habt, lasst es mich wissen, wenn ich euch unterstütze. Kann, sofort. Und bei uns direkt war im Hinterkopf, wir haben eine Rückrufaktion von VW, dass wir bestimmte Dinge machen müssen. So eine Rückrufaktion sind Pflicht. Wir haben, muss ich auch zugeben, auch ein bisschen mit gewartet. Wir hatten dann mittlerweile auch schon die Androhung der Stilllegung. Ich hatte dann mit der Zulassungsstelle und dem Bundeskraftveramt dann auch schon telefoniert. Wir haben eine Frist bekommen, eine Fristverlängerung. Und dann war aber klar, wir müssen es jetzt machen. Und dann hatte ich dich gefragt, Mensch, meinst du, mit VW könntest du uns vielleicht unterstützen, weil dein Spanisch einfach, na klar, logisch, viel besser ist, ob man das vielleicht sogar in Spanien machen könnte. Und ich habe diesen Satz noch nicht mal beendet und es kam, du wusstest eigentlich gar nicht, worum es geht, VW, klären? Ja, mache ich. Und dann kam es auch dazu. Ja,
schickt mir alles zu.
Schickt mir alles zu, ich kläre es. Und kurz danach war das auch geklärt. Wir konnten
obwohl diese Rückrufaktion in Spanien nicht aktiv war.
Ja, genau. Ja,
stimmt. Außer und, die Airbag, glaube ich. Ja. Das ist auch
die
in
Airbag
Spanien.
Schon, aber da gibt es dann noch was wegen Kälte irgendwie.
Ja,
nur
weil
für
das,
die nordischen Länder.
Genau, dieser Rückruf ist halt in nordischen Ländern, ne? Deutschland. Aufwärts, hier in Spanien nicht. Aber da kommt halt wieder das Thema Familie, ne? Was ich dann immer so gerne, ne? Der VW-Chef hier in Almeria ist Vater von einem Schüler von mir. Den habe ich dann auch kontaktiert und der hat dann nach VW Deutschland hat er halt beantragt, dass sie diese Aktion auch hier in Spanien machen können. Und der hat dann alles mobilisiert, damit das dann, also dank ihm, hat das dann geklappt.
Auf jeden Fall, ja, sind auch sehr dankbar. Das
war
ist
super.
So.
Also, wie gesagt, weil wir waren halt jetzt auch eigentlich schon drüber mit unserer Frist. Aber jetzt ist es erledigt und wie gesagt, ich glaube, Airbag war in Spanien jetzt auch, weil das wussten wir auch gar nicht. Durch deinen Bekannten quasi von VW haben erfahren, dass jetzt noch eine weitere Rückrufaktion dazu kam, eben die Airbags tauschen zu müssen und dann eben die wir ja vorher hatten. Und unser Glück war ja auch, du hast ein Airbnb, was zu der Zeitpunkt nicht vermietet war, weil das Auto muss natürlich eine Weile dann auch erstmal in die Werkstatt, ne? Wohin mit uns? Normalerweise hausen wir dann immer vor irgendwelchen Werkstätten. Aber wussten ja dann noch nicht, wie lange dauert's und hast auch direkt gesagt, ey, komm, wir haben ein Airbnb, das sich vermietet, kommt einfach. Ja, und so war es jetzt auch. Also, super schönes Airbnb, muss ich sagen. Du hast ja die Garage, hattest du ja am Anfang gesagt.
Das war eine Garage.
Hattest du ausgebaut, super schön. Und ich muss dir auch sagen, ich finde deinen Stil von der Einrichtung zieht sich ja auch durch dein Haus, also dein privaten Umfeld zieht sich ja auch. Und ich finde deinen Einrichtungsstil super schön. Also wirklich, du hast ist so ein bisschen so oldschool, also so alte Kaugummi-Automaten, so Retro-Style mit so ein bisschen Banksy-Gemisch. Und mega cool. Ich liebe das wirklich sehr. Auch so diese kleinen Details dann überall, ne? Auch die Bilder im Airbnb.
Ich finde auch hier in deinem eigentlichen Haus sozusagen, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen. Ja, am Eingang, ja. Putin und Kim. Oder was ich auch sehr cool finde, was man relativ selten sieht, sind Bauhausbilder.
Stimmt.
Das sieht
stimmt.
man relativ
ja,
selten.
Stimmt.
Ich glaube,
das ist mir auch aufgefallen.
Das zweite oder dritte Mal, dass ich Bauhausbilder sehe, so
mega
find
gut.
Ich auch
mega
mega
gut. Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen. Also da fällt dann auch mal so ein Blick dafür. Oder hier, wie gesagt, deine Kaugummi-Automaten, Spielautomaten, so wirklich auch original, ne? Also sind ja richtig, du hast ja da auch so ein ich weiß nicht, so Sammlungen oder.
Ja, dank meinem Freund Jense, hier der Jens aus Berlin, ne? Der bringt mir dann immer alles mit, ja. Spielautomaten aus den 60ern und so.
Das ist ja der Sammler eigentlich.
Der Jenser ist echt,
mega schön. Ja, also wir können nur immer wieder sagen, wir sind sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, die wir hier machen dürfen, für dein Willkommen heißen von uns, für die Menschen, die wir hier kennenlernen dürfen und wir haben uns verliebt in die Gegend, in dich auch als Person. Du bist super herzlich, super lieb und wir haben uns ja eigentlich auf Arbeit nur immer telefonisch, ne? Also so gesehen, dadurch, dass wir komplett remote arbeiten und mein Team ja auch komplett remote ist, ist natürlich dann das Sehen eher selten mal einem Meeting oder so, ne? Aber dich jetzt mal live zu sehen und mein Gefühl war ja schon immer sehr gut dir gegenüber, ne? Und auch deine Stimme und so, aber dich jetzt mal live zu sehen und diesen Kontakt so jetzt entstehen zu lassen, ist für mich super. Also
ja, für mich war das
ganz,
ist
ganz
auch toll.
Ja.
Für mich. Und also wenn ihr jetzt sagt, ihr müsst jetzt wegfahren, ist irgendwie so.
Wir kommen wieder.
Wir kommen wieder. Keine Frage.
Na, hoffentlich.
Ja, Diana, wir danken dir ganz doll. Auch danke, dass du heute deine Geschichte erzählt hast, Teil des Podcasts bist. Möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
Also, ich fühle mich wirklich gesegnet. Wie gesagt, ne, ich nutze das Wort, obwohl ich wirklich nicht an Gott glaube, aber ich assoziiere das immer zu Gott. Mhm. Ich bin wirklich dankbar, dass ihr hier seid. Also, das ist so, dass ich dieses Gefühl, meine Community wächst, meine Familie wächst. Oder das hört sich blöd an,
nee,
oder? Ne?
Das
aber so,
gar
oder?
Blöd
ne?
an.
Also so, das haben wir alle auch so, ne? Unsere Familie wächst. Ja. Und das ist immer schön. Für mich gibt es nichts Schöneres als meine Familie die er wählte, ne, die Blutfamilie, an einem Tisch zu haben. Und ich sehe, dass die alle zusammen essen, dass sie Spaß haben. Mhm. Dass sie, es für mich gibt es einfach nichts Besseres. Und ich glaube, auch am Ende unseres Tages oder am Ende unseres Lebens ist das auch wirklich, was zählt. Mhm. Ne? Wir sind ja immer so dieses nützliches Mitglied der Gesellschaft, ne? Mhm. Du arbeitest, du machst Überstunden, du arbeitest hier, du wirst vielleicht nicht gut behandelt. Mhm. Du gibst dein Leben, um für diese Firma so und so viel zu arbeiten, hin und her. Mhm. Aber worauf kommt es am Ende an?
Ja.
Worauf kommt es am Ende an?
Ja.
Dass du mit deinen Leuten, mit deinem Herz eine Zeit verbringst, die dich erfüllt.
Mhm.
Und das ist das Wichtige im Leben. Mhm. Also das finde ich, ne? Also deshalb, da komme ich wieder auf Pippi Langstrumpf zurück. Ne? wie, ich mache es mir, wie mir gefällt. Ne?
Ja.
Das ist es, worauf es wirklich ankommt.
Ja.
Ne? Also man kann, du kannst, deshalb sage ich auch immer, das ist meine heile Welt hier. Mhm. Ne? Also du fährst runter zur Arbeit, machst das und dann gehst du zum TÜV und dann gehst du zum Supermarkt und hast irgendwie Stress und hin und her. Aber worauf es drauf ankommt, wenn du dann nachher hier sitzt, gemeinsam, was weiß ich, ein Bierchen trinkst zum Beispiel, aufs Meer guckst oder, Entschuldigung, werd jetzt gerade emotionell ein bisschen.
Schön, schöne Worte dir.
Aber ich denke mir wirklich, worauf es ankommt, sind diese Momente. Diese Momente, die dich wirklich erfüllen, wo du dann auch im Bauch spürst, hier bin ich richtig. Und hier ist es, wo ich sein möchte.
Ja.
So, jetzt.
Schöne Worte.
Auf jeden Fall. Und ich muss es so, uns ist es den letzten Tagen auch immer so durch den Kopf gegangen, dass wir hier, ja, wir sind ja jetzt öfters mal kurz runter gewesen, einkaufen und wo wir da hochgekommen sind, dieser Weg hier hoch, und es war wirklich so, man ist weg von dem ganzen Schuss und.
Genau, du bist du, ne?
Ja.
Das ist wie so ein, wie soll ich sagen?
Ein safe
place. Ja, safe das sage ich auch gerade.
Safe space.
Ja.
Und schlussendlich ist das, was du sagst, wunderschöne Worte, weil genau das ist es. Am Ende deines Lebens würde dich keiner fragen, Mensch, wie viel Überstunden hast du gemacht? Nee. Mensch, wie, oh, du warst über Jahre nicht krank. Toll, du hast keinen einzigen Krankentag gehabt. Toll, wird keiner dafür Danke sagen.
Im Grunde, wie viel Kohle hast du gemacht?
Ja.
Wie viel?
Ja.
Dann schmeißt du eine Wurst auf den Grill und trinkst ein Bier und bist glücklich.
Ja.
Ne? Also.
Ja. Schöne Worte, Diana. Und damit würde ich auch sagen, verabschieden wir uns.
Ja, wir müssen aber noch an unsere Zuhörer denken, bevor wir das vergessen. Abonnieren, kommentieren, das machen die Leute ja schon sehr fleißig.
Ja.
Und ich freue mich immer wieder, wenn wir unter unseren Videos, auch bei YouTube oder auf allen Plattformen,
euren Support sehen.
Genau.
Euer Support ist wichtig, damit wir weiter wachsen können, damit wir weiter tolle Menschen wie Diana auch interviewen
können. Auf jeden Fall, ja.
Also Support ist kein Mord, rein in die Tasten, und wenn ihr Fragen direkt an Diana habt, in den Shownotes werden wir auch das Airbnb sowie die Sprachschule auch verlinken und vielleicht auch dein Instagram oder ähnliches. Ansonsten
gerne
immer rein mit den Fragen. Wir leiten dann alles weiter, ihr Lieben. Dann hören wir uns bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.